So, ganz herzlich willkommen auch von meiner Seite, vor allem wenn du das erste Mal hier bist. Hey, du bist unser Gast, sei ganz herzlich willkommen. Es gibt noch Apero, den du genießen kannst. Ich bin einer der Pastoren hier in dieser Kirche. Ich verzapfe ab und zu etwas von hier vorne, gehört zu meinem Job und ich mache es leidenschaftlich. Und die Frage für heute, die ist klar, oder? Und darum werden wir auch gleich beginnen und gar nicht lange noch herumreden. Wir versuchen hier diese Frage zu beantworten. Es gibt so einen Brief, der wurde erhalten vom ersten Jahrhundert. Der wurde geschrieben im Römischen Reich. Der schreibt ein Mann an seine schwangere Frau. Und der schreibt: Ich bitte dich, ja, ich flehe dich an, gut für unseren kleinen Jungen zu sorgen, sollte das Kind zur Welt kommen, bevor ich wieder zu Hause bin. Behalte es, wenn es ein Junge ist. Ist es ein Mädchen, entledige dich seiner. Du hast mir die Nachricht zukommen lassen. Ich soll dich nicht vergessen. Wie könnte ich dich vergessen? Sorge dich nicht. Das illustriert diesen krassen Gegensatz von zärtlicher und rücksichtsvollen Gefühlen gegenüber seiner Frau, gegenüber dem erhofften Sohn. Und dann diese absolute Geringschätzung gegen eine mögliche Tochter. Und wir leben in einer Welt schon seit Jahrtausenden, da ist das weibliche Geschlecht einfach minderwertig. Und schon seit langem, in fast jeder Kultur, unabhängig von Religion, unabhängig von Kontinent. Ein absolut trauriges Zeugnis für unsere Menschheit, vor allem auch ein absolut trauriges Zeugnis für uns als Männer. Und wir haben damit extrem viel Schuld auf uns geladen gegenüber Frauen. Und dieser Vorwurf wird ganz speziell auch dem Christentum gemacht. Nur, wenn ein Vorwurf kommt, ist er nicht immer berechtigt. Und was die Christenheit in den letzten Jahrhunderten, letzten Jahrtausenden gelebt hat, ist nicht automatisch das, was Gott meint und ist nicht automatisch das, was die Bibel sagt. Denn meine These heute ist, Gott schuf Mann und Frau und nicht Rang und Ordnung. Jetzt gehen wir deswegen mal ganz, ganz weit zurück zum Ursprung des Christentums, zur Bibel. Denn das ganze Fundament vom Christentum der letzten zwei Jahrtausenden ist ja genau die Bibel. Darauf baut alles auf und darum sollten wir mal schauen, was denn überhaupt ursprünglich gedacht war. Also was die tatsächliche Sicht der Bibel oder Gott über die Geschlechterrollen ist. Also in der Zeit vom Neuen Testament, und das müssen wir zuerst nochmals begreifen, das war eine absolut männerdominierte Kultur vom Judentum, von den Römern, von den eigentlich allem rundherum. Und die Männer, die hatten das Sagen, die Männer standen im Mittelpunkt und die Frauen, die waren einfach eine zweiklassige Gesellschaft. Und wenn wir die Bibel lesen, müssen wir uns das immer bewusst sein. In so einer Art von Kultur schreibt jetzt die Bibel rein. Und die Männer und die Frauen, die das geschrieben haben, eben die Männer vor allem, die waren geprägt von dieser Kultur. Dieses Denken hat sie beeinflusst. Das war alles, was um sie herum passiert ist. Und ein Autor in der damaligen Zeit, das war völlig logisch, der hat natürlich die Kraft der Männer, der Heldenmut der Männer, die Weisheit der Männer hervorgehoben. Und die Frauen wurden höchstens noch gelobt wegen ihrer Schönheit. Mehr nicht normalerweise. Jetzt, wie sieht das die Bibel genau in dieser Kultur drin? Und Lukas, das war einer der Verfasser von viermal einem Buch, das dann die Geschichten und die Aussagen von Jesus erklären. Und er ist so einer der Autoren, der oft Männer und Frauen gegenüberstellt. Das sehen wir meist nicht gerade sofort. Wenn wir jetzt genauer hinschauen, merken wir, der hat ab und zu mal Frauen genommen, Männer genommen und verglichen. Also, erstes Beispiel. Lukas, der beginnt sein Buch etwa ungefähr 9 Monate vor der Geburt von Jesus. Und da kommt ein Engel, egal was du jetzt von Engeln hältst, um das geht es nicht, aber da kommt ein Engel und der kündigt 2 Personen an, dass sie bald Eltern werden. Was bei beiden biologisch gesehen unmöglich war, denn das eine war eine Jungfrau und das andere war ein Mann, der war so alt und seine Frau war vor allem so alt, die konnten gar keine Kinder mehr kriegen. Das war ja auch damals ziemlich logisch, oder? Jetzt der eine dieser beiden Personen ist Zacharias. das ist später der Vater von Johannes dem Täufer. Und die andere Person ist Maria, später die Mutter von Jesus. Und der Engel kommt und sagt, hey, ihr werdet bald ein Baby kriegen. Und der Mann und die Frau sind nicht ganz so begeistert oder finden das so logisch und fragen, hey, wie kann das überhaupt sein? Und darauf, nach der Erklärung, ist Zacharias, der wird bestraft sozusagen wegen seinem Unglauben und kann ein paar Monate lang nicht mehr reden. Und der Mann liegt falsch im Ganzen drin und Maria, die Frau, wird gelobt. Eigentlich undenkbar für die damalige Zeit. Die Frau hat recht, der Mann nicht. Ein anständiger Autor zur damaligen Zeit würde niemals sowas schreiben. Denn da hast du deine Karriere als Autor, die wirst du los. Denn sowas sagt man nicht. Jetzt noch außergewöhnlicher für die damalige Zeit ist, dass Jesus Frauen als moralische Vorbilder hinstellt. Da ist so ein Simon und er schmeißt eine Party. Und die Leute sind da, die genießen das und sind am Party feiern. Jetzt dieser Mann, der Simon, ist ein Pharisäer, also der gehört zur geistlichen Elite. Der ist etwas, der kennt Gott, der kennt das Alte Testament und die Schriften, der hat etwas zu sagen. Und alles an dieser Party läuft ganz gut, die sind happy, die halten auch sehr viel von sich selbst und von ihren moralischen Standards. Und dann kommt eben eine Frau rein. Das ist schon ungewöhnlich, die ist auch nicht eingeladen, vermutlich eine Prostituierte, und die betritt den Raum. Und die stößt zumindest am Anfang mal alle einfach vor den Kopf. Die darf nicht hier sein, die gehört nicht hierhin. Und die kommt zu Jesus, weint und wäscht seine Füße mit einem teuren Salböl und trocknet seine Füße mit ihrem Haar. Der Gastgeber Simon, der ist schockiert und er versteht Jesus nicht, warum der so etwas zulässt. Denn damals, dass der nur schon Jesus, ein Rabbi, berührt, das ging für so eine Frau nicht, das macht man nicht, das widersprach allen moralischen Standards. Und Jesus hätte sie wegweisen müssen, die hätten sie rausschmeißen müssen. Jetzt hat Jesus zwei Personen vor sich. Einerseits Simon, andererseits diese Frau. Einerseits ein Mann, andererseits eine Frau. Und dieser Mann gehört sogar zur geistlichen Elite und das andere ist eine Prostituierte. Wem gibt Jesus Recht? Das war eine absolut dämliche Frage zur damaligen Zeit. Es ist ja gar keine Frage, wer Recht hat. Natürlich, das lag auf der Hand, hat der Mann Recht. Das gehörte dazu. Und dann kommt der Schock für diese ganze Gesellschaft. Jesus lobt die Frau und kritisiert den Mann. Obwohl er der Gastgeber dieser Dinnerparty ist und sie nur ein weinendes, am Boden liegendes Häufchen Elend, die alles falsch gemacht hat in ihrem Leben. Doch gemäß Jesus übertrifft sie Simon bei weitem und in jeglicher Hinsicht. Also hätte man damals schon diese 4 Sterne, 5-Sterne-Bewertung gehabt, Simon hätte von Jesus 1 Stern bekommen als Gastgeber. Etwa so. Kannst du alles genau nachlesen in Lukas 7. Also das mit den Sternen nicht, aber den Rest kannst du nachlesen in Lukas 7. Also hier in der Bibel fällt auf, die Darstellung von Frauen steht in einem völligen Kontrast zu dem, was die damalige Kultur war. Noch ein Beispiel. Einmal ist Jesus auf einer langen Reise, auch durch die Wüste, kommt an einen Brunnen und hat nichts, um etwas vom Wasser aus diesem tiefen Brunnen zu schöpfen. Und er fragt eine Frau aus einer anderen Kultur, ob sie ihm zu trinken geben kann. Die beiden kommen so ins Gespräch und Jesus schaut da in ihr Leben hinein und sie erzählt von ihrem Leben, von ihren 4 Scheidungen, von all dem Schwierigen, was sie in ihrem Leben erlebt hat. Jesus trifft hier auf eine zerbrochene Frau, auf eine ausgetrocknete Frau, die Durst hat nach Leben und all die Wege, die sie gesucht hat, all die Wege, die sie eingeschlagen ist, hat, die haben sie nur noch tiefer in eine Wüste geführt, in eine seelische Wüste. Und Jesus geht völlig feinfühlig auf diese Frau ein, empathisch für ihren Schmerz. Und er unterhält sich öffentlich mit dieser Frau und versucht sie zu verstehen, was sie bewegt. Und als seine Jünger dann zurückkommen und diese Unterhaltung öffentlich mit dieser Frau sehen, sind die nur entrüstet. Denn erstens, er unterhält sich mit einer Ausländerin. Das machst du nicht. Zweitens, er unterhält sich mit einer unmoralischen Person. Das machst du nicht. Und drittens, er unterhält sich mit einer Frau im öffentlichen Raum. Das machst du nicht. Er hat alles durchbrochen, was du tun darfst. Also Jesus durchbricht alle ethnischen, alle religiösen, alle geschlechtlichen und alle moralischen Gesetze, die du nur haben kannst, und unterhält sich mit einer sexuell kompromittierten Frau. Öffentlich. Wir sehen, bei Lukas treffen wir dauernd auf die wichtigste Person im Neuen Testament, und das ist Jesus. Und Jesus verhält sich Frauen gegenüber ganz anders, als das üblich war in der damaligen Kultur. Und ganz sicher bin ich, er hat das nicht getan, weil er einfach keine Ahnung hat, wie man mit Menschen umgeht und Umgangsweise nicht gekannt hat. Er wollte einfach auf etwas ganz Zentrales hinweisen mit seinem Verhalten. Er wies darauf hin, wie Gott wirklich über die Geschlechter denkt. Er war ja nicht irgendeiner. Er war der Sohn Gottes. Er war die wichtigste und ist die wichtigste Person vom ganzen Neuen Testament. Denn Gott schuf Mann und Frau und nicht Rang und Ordnung. Jetzt, wenn du dich in der Bibel auskennst, dann bist du schwierig jetzt, weil dann kannst du sagen, ja, ist ja schön und gut, was du da vorne sagst. Das mag schon sein. Aber ich habe ein Problem, denn es gibt noch andere Aussagen in der Bibel von Mann und Frau und Rollen in der Ehe. Auch wenn jetzt, das würdest du vielleicht sagen, auch wenn jetzt Jesus schön umgegangen ist mit Frauen und gerecht und so, es bleibt doch diese Tatsache, dass es klare Aussagen gibt in der Bibel über die Rolle, über das Rollenverständnis, und das kannst du da vorne nicht einfach wegwischen. Gut, das habe ich gedacht, dass du so denkst, habe ich vorausgesehen. Dann gehen wir das mal genauer an. Denn es gibt tatsächlich ein paar nicht ganz einfach zu verstehende Aussagen in der Bibel, die müssen wir uns anschauen. Und wenn du das jetzt gedacht hast, denkst du vermutlich an eine Stelle im Epheserbrief, und der beginnt, sehe es doch ziemlich harmlos, mal so: Ordnet euch einander unter, tut es aus Ehrfurcht vor Christus. Also heißt, ordnet euch in der Ehe, als Mann und Frau, einander unter. Also es ist ja schon mal, beide ordnen sich dem anderen unter. Was wäre denn das Gegenteil? Das Gegenteil wäre einfach, jemand von den beiden stellt sich über den anderen. Und ich kann euch sagen, das wissen wir alle, das ist nicht ganz so gesund in der Ehe. Oder beide versuchen sich über den anderen zu stellen. Und das würde natürlich die Ehe, die Beziehung gefährden. Das wäre auch Stolz. Wenn einer das Gefühl hat, ich bin wichtiger als der andere, ich schaue auf den anderen hinunter. Und dieser Text heißt einfach, und der ist sehr gut, achtet einander und ehrt einander. Also wenn du in ein Eheseminar gehst, das ist meistens etwa die Hauptaussage vom Eheseminar, jetzt bist du gleich ein kurzes Eheseminar durchgegangen, du musst gar nichts mehr bezahlen. Also achtet einander und ehrt einander. Stellt euch nicht über den anderen. Das Problem ist, es geht noch weiter. Ihr Frauen, ordnet euch euren Männern unter. Ihr zeigt damit, dass ihr euch dem Herrn unterordnet. Denn der Mann ist das Haupt der Frau, genauso wie Christus das Haupt der Gemeinde ist. Er, der sich errettet und zu seinem Leib gemacht hat. Und wie die Gemeinde sich Christus unterordnet, so sollen sich auch die Frauen ihren Männern in allem unterordnen. Und ihr Männer, liebt eure Frauen. Liebt sie so, wie Christus die Gemeinde geliebt hat. Er hat sein Leben für sie hingegeben. Diesen Text, der hat mir früher Bauchweh gemacht. Und der machte mich manchmal wütend. Denn da gibt es ja Stellen, die haben mich tatsächlich abgestoßen. Ich meine, ihr Frauen, ordnet euch und eure Männer unter. Das war ein Witz, oder? Und ich wusste, dass Frauen in vielen Bereichen mindestens so kompetent sind wie Männer. Wenn so eine asymmetrische Entscheidungsfindung in der Ehe weise war, dann sollte doch das davon abhängen, wer auf dem jeweiligen Gebiet kompetenter ist. Wäre doch logisch, denn mir ist nur schon klar, dass meine Frau in gewissen Bereichen definitiv kompetenter ist als ich. Meiner Meinung nach ist sie intelligenter als ich. Meiner Meinung nach ist sie mindestens so eine gute Leiterin wie ich. Und meiner Meinung nach ist sie ein viel besserer Coach und kann viel besser auf andere Menschen eingehen als ich. Und ich könnte diese Liste noch weiterführen. Als ich meiner Frau gesagt habe, hat sie widersprochen und gesagt, ich sehe sie viel zu gut. Ich habe recht auf jeden Fall. Sie hat also Kompetenzen, die meine weit übertreffen. Warum soll ich mehr zu sagen haben als sie, nur weil ich ein Mann bin? Ich habe diesen Text lang so verstanden, dass hier eine Hierarchie gemeint ist zwischen Mann und Frau. Und das scheint doch diese Botschaft von Jesus, der in vielen Vergleichen dann eben die Frau hervorgehoben hat, das scheint doch dieser Botschaft von Jesus absolut zu widersprechen. Hier erscheint die Bibel so eine radikale Machtumkehrung zu präsentieren. Aber bei Jesus eben auch, einfach auf die andere Seite. Und wir finden doch in der Bibel so einen Schöpfergott, der sein Leben hingab. Wir finden einen Schöpfergott, der die Armen, wo die Armen die Reichen ausstachen und Ausgestoßene ein Teil der Familie Gottes werden. Das Evangelium ist doch so ein verzehrendes Feuer, wo Liebe über allem steht, über alle Unterschiede hinweg. Und ein Feuer vom Evangelium, das sich durch Rassenungerechtigkeit hindurchfrisst und auch durch Reich und Arm hindurchfrisst. Und dann gibt es diesen entsetzlichen Vers, der plötzlich eine Unterwerfung der Frau propagiert. Also Jesus hat die Frauen in den gleichen Status erhoben wie die Männer. Und dann kommt Paulus und macht das genau andere und stößt alles, was Jesus gelebt und gesagt hat, wieder hinunter. Und die Frage ist, warum denn? Warum soll das so sein? Und das habe ich nie verstanden, bis dann eine Frau mit einem Doktortitel in Theologie mir auf etwas hingewiesen hat. Sie hat diesen Text genommen und gesagt, lies das mal aus der Sicht einer Frau und nicht nur aus der Sicht von Männern. Denn auch für die Männer liegt hier eine Aufforderung drin, was wir tun sollen. Hier steht, zweiter Teil, und ihr Männer, liebt eure Frauen. Liebt sie so, wie Christus die Gemeinde geliebt hat. Er hat sein Leben für sie hingegeben. Also wie sehr hat Christus die Gemeinde geliebt? Okay, er starb für sie am Kreuz. Er gab sich nackt und blutend hin und er litt für sie. Und er stellte ihre Bedürfnisse über seine. Er opferte alles für sie. Wenn du das so siehst, was die Aufforderung für die Männer ist, sieht es plötzlich so ziemlich anders aus. Und das Schlaue ist, diese Theologin fragte sich, wie würde ich mich fühlen, wenn ich diese Aufforderung als Mann kriegen würde? Das würde doch, sie hat das so übersetzt, bedeuten, Frauen, liebt eure Männer bis zum Tod, stellt ihre Bedürfnisse über eure und opfert euch für sie. Diese Aufforderung bekommen eigentlich die Männer, oder? Wenn wir den Text mal so lesen, aus dieser Sicht, dann ändert sich die ganze Botschaft völlig. Wenn das die Botschaft von Jesus ist, dann bringt niemand, kein Geschlecht, Rechte an den Verhandlungstisch. Jetzt ob, das ist wieder der originelle Originaltext, ob Mann oder Frau. Jesus ruft uns einfach dazu auf, uns für den anderen einzusetzen. Aus Liebe. Genauso wie Jesus sich eingesetzt hat gegen Rassentrennung, wie sich eingesetzt hat für die Armen, wie er sich eingesetzt hat für Frauen. Und hier sehen wir einen Appell an die Männer, sich gegenüber Frauen wie Jesus zu verhalten. Und Jesus verhielt sich nicht als Herrscher und er verhielt sich nicht als Unterdrücker. Er kam nicht, um bedient zu werden, und er kam, um zu bedienen. Er hat nicht eine Armee befehligt, sondern hat sich aufgeopfert. Und hier werden einfach Männer aufgefordert, ihre Frauen zu lieben, wie Jesus die Gemeinde geliebt hat und sich für die Gemeinde hingegeben hat. Und Jesus hat sich so für die Gemeinde hingegeben, dass er für sie gestorben ist, dass er einfach alles gegeben hat. Und für beides wird übrigens das gleiche griechische Wort benutzt, für hingegeben. Nicht irgendwie so, das ist etwas Ähnliches. Es ist genau das gleiche griechische Originalwort. Und weil Jesus eben diese zentrale Figur ist in der Bibel, möchte ich nochmals ein Beispiel aufzeigen, wie er diese ganzen typischen Geschlechterrollen der damaligen Zeit durchbrochen hat. Einmal lehrte Jesus in einem Haus und da waren zwei Frauen, die Maria und die Martha. Und hier spielt die Martha oder lebt die Martha so diese typisch traditionelle weibliche Rolle und sie bedient Gäste. Das war die normale, anständige weibliche Rolle zur damaligen Zeit. Und Maria, die nimmt diese typische, traditionelle, männliche Rolle ein und sie sitzt zu den Füßen von Jesus und lässt sich lehren. Die Frauen waren damals nicht imstande zu lernen und gingen nicht zu einem Rabbi, um zu lernen. Die haben bedient. Jetzt geht diese Martha zu Jesus und sagt, hey, weise Maria mal zurecht und sage ihr, dass sie gefälligst aufzustehen hat und auch bedienen soll. Und da stellt sich Jesus auf die Seite von Maria und sagt, Maria hat das Bessere gewählt und das soll ihr nicht genommen werden. Und Maria hat die atypische Rolle eingenommen und sie hat die Rolle eingenommen, was eigentlich Männern vorbehalten war. Und Jesus sagt, sie tut das Richtige. Was die Bibel aber auch nicht sagt, ist, oder die Bibel nicht sagt, zuerst mal, was die Bibel nicht sagt, ist, dass die Bedürfnisse des Mannes irgendwie an erster Stelle stehen. Sagt aber auch nicht, dass Frauen weniger begabt sind als die Männer, noch dass die Frauen nicht außerhalb des Hauses arbeiten sollen. Die Bibel sagt nicht, dass Frauen weniger verdienen sollen als die Männer. Sie sagt auch nicht, dass in der Familie die Karriere des Mannes wichtiger ist als die Karriere der Frau. Und dann wieder macht die Bibel deutlich, dass Männer sich nicht aus der Verantwortung herausziehen können, sich um die Familie zu kümmern, um die Versorgung der Familie zu kümmern. Das bedeutet aber auch nicht, dass der Ehemann der Haupternährer sein muss. Jesus zum Beispiel, der war finanziell abhängig von ein paar Frauen, die ihn finanziell unterstützt haben. Und das Problem ist, das haben wir in den letzten 2000 Jahren völlig verdreht. Das Christentum hat schon eine tragende Rolle gespielt im Kampf für Frauenrechte. Und das Christentum hat eine tragende Rolle gespielt für den Feminismus in den 20 Jahren. Auch müssen wir aber zugeben, dass enorm viel Unrecht passiert ist und Frauen im Namen des Glaubens unterdrückt wurden. Immer noch unterdrückt wurden in vielen Kontinenten, teilweise auch bei uns. Und das sollten wir auf keinen Fall schönreden. Da haben wir enorm viel Schuld auf uns geladen. Wenn wir das von Jesus hören, dann könnten wir natürlich auch den Eindruck bekommen, Jesus hat Frauen bevorzugt. Und das stimmt auch wieder nicht. Und um das geht es nicht. Ich glaube, Jesus kam in eine Kultur rein, die völlig männerdominiert war. Und er wollte einfach mal einen Gegenpol setzen. Manchmal musst du ja kommen und sagen, hey, jetzt komme ich in etwas hinein und jetzt mache ich extra etwas ganz anderes, damit man merkt, ihr habt vielleicht gar nicht recht, überlegt mal, was ihr eigentlich tut. Und er hat radikal andere Aussagen gemacht. Ich glaube, er wollte wie einen Schock auslösen und die Leute mal vor den Kopf stoßen und sagen, wow, seht mal, jetzt komme ich und ich mache es radikal anders, als ihr das fälschlicherweise immer tut. Aber ich glaube, Gott geht es, und ich bin sicher, Gott geht es nicht um eine Wertung. Er sieht weder besser noch schlechter. Er sieht weder besser noch oder wichtiger noch minderwertig. Er sieht uns einfach beide, Mann und Frau, als enorm wertvolle Menschen, die er von ganzem Herzen liebt, in ihrer Eigenheit. Und Gott, egal, ob wir Karriere machen, reich sind oder gar keine Karriere machen und arm sind, ob wir männlich oder weiblich sind, durch die ganze Bibel hindurch, ganze Neue Testament hindurch und gerade dort, wo Jesus ist, zeigt uns das so klar. Es geht nicht um diese Äußerlichkeiten. Ich habe euch von ganzem Herzen lieb. Ich liebe diese Menschen, die ich geschaffen habe. Und darum sollen wir uns gegenseitig achten. Und darum sollen wir uns gegenseitig ehren. Und darum geht es darum, hey, ich bin der Diener der anderen. Ich habe eine Haltung, wo ich anderen diene. Das hat uns genau in diesem Text jetzt vom Epheser, hat uns so stark gezeigt, ich diene der Frau und sie dient mir. Das soll unsere Haltung sein. Sie ist extrem schwierig, diese Haltung. Ich weiß, ich bin täglich am Kämpfen dafür, egal wo ich bin, egal welchem Menschen gegenüber. Aber das ist das, was Gott propagiert. Stellt euch nicht über die anderen, sondern dient den anderen. Und ich glaube, dort, wo das Christentum dem treu blieb, was Jesus vorgelebt hat, und dort, wo das Christentum sich mal Zeit nahm, die Bibel richtig zu lesen und umzusetzen, dort stand das Christentum immer auf der Seite der Würde und der Freiheit und der Berufung der Frau. Theologisch gesagt, das ist immer ein bisschen schwieriger, aber ich versuche es. Immer da, wo es um Jesus geht, wird die Würde der Frau wiederhergestellt, weil in ihm das Ebenbild Gottes in jedem Menschen erkannt wird. Denn Gott schuf Mann und Frau und nicht Rang und Ordnung. Ich glaube, das ist das, was Jesus und die Bibel uns sagt. Lass uns beten. Gott, wir danken dir, dass du uns als so wertvoll betrachtest und deine Liebe zu uns so groß ist, dass du dich für uns hingegeben hast, für deine Gemeinde, für deine Kirche gestorben bist, weil wir dir so wichtig sind. Und ich glaube, unsere Aufgabe ist es, möglichst auch so zu leben in unseren Beziehungen, dem anderen Geschlecht gegenüber, in unseren Ehen, dass es nicht um eine Wertung geht, sondern um eine Wertschätzung und Ehren und Dienen. Und es fällt uns extrem schwer, immer und immer wieder. Und wir wollen dir unsere Herzen hingeben. Und ich weiß, in meinem Herz ist so oft vieles nicht in Ordnung. Und es will sich immer wieder selbst darstellen. Es will immer wieder Macht haben. Es will sich immer wieder besser fühlen als die anderen. Und wir bitten dich um Vergebung für das, was in unserem Herzen läuft. Reinige unsere Herzen. Lass sie zu dienenden Herzen werden. Damit wir andere wichtig nehmen, anderen dienen, uns die größer machen. Lass uns eine Kirche sein, die dem immer ähnlicher wird, damit wir Menschen werden, die dir ähnlich sind, dienende Menschen, auch als Kirche gegenüber dieser Gesellschaft. Es ist ein Schrei, Gott, hilf uns dabei, denn wir können es nicht selbst. Amen.